Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe, auch heute wieder mit Roman Weifenbach.
Hallo.
Mit Thorsten Seutz.
Hallo.
Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Und manchmal auch mit Regie. Allerdings nicht mit Regie, wie man sie vielleicht aus dem Film- oder Theaterbereich kennt, sondern mit Regiearbeiten, die immer wieder mal vorkommen. Man bekommt am Ende einer Baumaßnahme eine Rechnung und wundert sich ein bisschen, weil ein großer Teil dessen, was da auf der Rechnung steht, auf Regiearbeiten zurückzuführen ist. Und wir wollen heute mal ein bisschen hinterfragen, was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Begriff? Was sagt uns die VOBB dazu? Und welche Normen sollte man da vielleicht kennen? Roman, vielleicht fängst du mal an mit einer Definition. Was sind denn eigentlich Regiearbeiten und wie oft kommen sie in der Praxis tatsächlich vor?
Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich ist die VBB ja darauf ausgerichtet, dass wir Erfolge und Teilerfolge, also Arbeitsergebnisse bezahlen. Nicht Tätigkeiten. Uns ist es egal, grundsätzlich im Einheitspreisvertrag, was passiert oder wie lange etwas dauert, sondern es geht einfach darum, am Ende muss etwas gemacht sein. Ein Quadratmeter Wand bearbeitet, eine Tür eingebaut. Da gibt es jetzt eine Ausnahme bei den von dir genannten Regiearbeiten. Wir finden sie im § 2 Absatz 10 und dann in der Folge auch im § 15, wenn es um den Nachweis und die Abrechnung geht. Und im Wesentlichen ist das einfach eine Stundenlohnarbeit. Ich zahle nicht ein Arbeitsergebnis, sondern ich bezahle für eine Dauer einer Tätigkeit eines Beschäftigten des Auftragnehmers. Ich weiß also nicht ganz so genau, also ich weiß schon, was er tut, aber ich sage ihm nicht konkret, welchen Preis soll ein Werkerfolg haben, sondern ich bekomme einen Preis dafür, dass etwas vorgenommen wird. Also hat schon fast so ein bisschen, fast hätte ich gesagt, dienstvertragliche Komponenten. Natürlich hat es eine Erfolgskomponente auch, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, weil ich zahle einen Aufwand und keinen Erfolg. Und das ist schon eine Besonderheit. Und es führt immer wieder zu Streit. Vielleicht kommen wir noch dazu, zu was, aber vielleicht möchte vorher Thorsten noch was ergänzen.
Ja, ich glaube, du hast das ganz Wesentliche schon gesagt. Es ist halt ein kleiner Systembruch. Wir haben im Bauvertrag eigentlich einen Werkvertrag. Da geht es darum, dass ich am Schluss ein Bauwerk haben möchte oder zumindest, wenn ich gewerkeweise ausschreibe, ein Gewerk, dessen Erfolg am Ende stehen soll. Und da ist es mir als Auftraggeber erstmal ziemlich egal, wie ich dorthin komme. Ich möchte halt das Ergebnis bezahlt haben. Und bei den Stundenlohnarbeiten zahle ich am Ende des Tages einfach die Zeit, die jemand braucht. Und das bedeutet natürlich auch, dass derjenige, der länger braucht, im Endeffekt mehr Geld für am Schluss den gleichen Werkerfolg bekommt, weil er vermeintlich mehr Aufwand hatte. Und dass es daran zu Streit kommen kann, ist, glaube ich, wesensimmanent und natürlich auch ein großes Problem. Wenn ich die Stundenlohnarbeiten habe, dann kann ich nicht am Schluss einfach messen, wie groß ist mein Bauwerk, wie lang ist es, welche Materialdicke etc., sondern ich kann dann einfach nur die Frage stellen, wie lang war die Person beschäftigt, und dann kommt natürlich auch die Frage auf, war es notwendig oder nicht. Und deswegen ist es ein beliebter Streitpunkt, aber nichtsdestotrotz etwas, was regelmäßig vorkommt, weil Stundenlohnarbeiten sich halt auch nicht in Gänze aus den Verträgen raushalten lassen, auch wenn man sich es manchmal wünschen würde. Aber es gibt bestimmte Gewerkebereiche, wo es vielleicht mal sein muss. Andreas, hast du es schon mal geschafft, es komplett rauszubekommen, oder kämpfst du auch gerne mit dem Problem, dass sie dann trotzdem irgendwie sich in den Vertrag reinschleichen?
Ja, also mir geht es da genauso, wie du es gerade geschildert hast. Die lassen sich letzten Endes aus den Verträgen nicht ganz verdrängen. Sie haben aber schon so dieses Problem in sich, dass man eben im Voraus nicht genau weiß, was kommt dann da finanziell auf einen zu. Also das ist immer die Schwierigkeit, da vorherzusehen, welche Rechnung wird mir da in welche Höhe am Ende gestellt, weil sich natürlich Regiearbeiten ja oft erst so im Laufe der Maßnahme vielleicht ergeben und man nicht im Voraus planen kann. Das ist also ein Thema, das immer mal wieder auftaucht, und auch die VOBB ist ja eher schüchtern, wenn es um solche Themen geht. Wenn man mal sich anschaut, was Paragraph 2 Absatz 10 der VOBB sagt, du hast ihn vorhin schon kurz erwähnt, Roman, dann steht da ja zunächst mal drin, Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie als solche vor ihrem Beginn ausdrücklich vereinbart worden sind. Und dann wird noch verwiesen auf den Paragraph 15. Wenn man sich den anschaut, dann steht da eben noch mal was zum Begriff der Stundenlohnarbeiten drin, wie sie abgerechnet werden und so weiter und so fort. Wie oft kommt es vor, dass man auf den Paragraph 2 Absatz 10 verweisen muss, um vielleicht auch dem Auftragnehmer damit zu sagen, naja, so einfach läuft es jetzt nicht mit der Abrechnung deiner Stundenlohnarbeiten, deiner Regiearbeiten?
Also ich als Jurist verweise grundsätzlich auf den 2 Absatz 10, denn ich habe jetzt noch nie, ich muss wirklich sagen, keinen einzigen wäre zu viel gesagt, aber nahezu keinen Fall gefunden, wo wirklich ausdrücklich vor Ausführung gesagt wurde, mach es als Stundenlohnarbeit. Mit Sicherheit sind Anweisungen gekommen wie, mach das, kümmere dich drum, löse das Problem, mach irgendwas. Und dann murmelt irgendjemand, ja, dann schreibt man einen Regiezettel, ja, meinetwegen, für die eine Sache. Und am Ende der Maßnahme hat man plötzlich 10.000 Regiestunden. Also tatsächlich so erlebt. Und dass für all diese 10.000 Stunden dann wirklich diese Vereinbarung, diese ausdrückliche Vereinbarung nach 2 Absatz 10 vorliegt, hätte ich nie erlebt. Wäre auch völlig unerwartet, weil der 2 Absatz 10 bringt ja schon zum Ausdruck, es ist die Ausnahme. Wenn ich es lese, nur dann, wenn sie als solche und dann auch noch vor Beginn ausdrücklich so vereinbart sind, dann liest man ja schon raus, dass der Regelfall eigentlich ganz was anderes ist. Es ist der letzte Absatz im Paragraphen 2. Es ist quasi die Ausnahme von der Ausnahme, das allerletzte, was einem noch einfällt. Und es ist vielleicht tatsächlich gedacht für Banalitäten und Kleinigkeiten und so ein bisschen Schnittstellenleistungen, wo man ein bisschen was vergessen hat. Und meine Erfahrung ist, die Maßnahmen, wo es ausufert, sind die, wo man in die schlimmsten Abgründe baubegleitender Planung hineingeraten ist und wo einer Bauleitung ein vielleicht nicht ideales LV endgültig entglitten ist und man nur noch auf Sicht gebaut hat, in der Hoffnung, irgendwie noch fertig zu werden.
Jetzt werden einige vielleicht sagen, naja, es gibt ja schon LVs, in denen steht von Anfang an drin, Leistung eines Elektroingenieurs oder eines Elektromeisters, eine Stunde kostet mich x Euro. Das ist ja schon sowas wie eine Stundenlohnvereinbarung.
Wenn ich das vorher sehe, ist das keine Stundenlohnvereinbarung mehr, dann fällt die raus. Ich habe es nie verstanden, aber klär mich auf, Thorsten, warum brauchen wir das?
Also warum wir es brauchen, ist vielleicht eine andere Frage. Ich wollte auf einen anderen Punkt erstmal noch raus. Und zwar, da steht es natürlich drin, aber wir haben immer noch eine Fragestellung an der Stelle, denn da wird eigentlich nur ein Preis vereinbart, und zwar der Preis für eine Person. Aber am Ende des Tages, wenn eine zusätzliche, eine geänderte Leistung oder wenn überhaupt eine Leistung anfällt, muss ich natürlich sagen, für welche Leistung brauche ich die Person. Und das ist ja das Problem dieses Systembruchs. Denn das LV beschreibt eigentlich, was am Ende entstehen soll. Und jetzt steht da an einer Stelle, ein Mitarbeiter macht eine Stunde was. Da steht aber nicht drin, warum brauche ich ihn und was tut er. Das heißt im Umkehrschluss, dass die Firma zwar, wenn diese Leistung anfällt, in irgendeiner Form schon mal einen Preis als Grundlage hat, aber häufig schwer zu greifen ist, welche Leistungen mit dieser Beschreibung im LV überhaupt zu erbringen ist. Und dann komme ich fast auf dieselbe Problematik, die du gerade beschrieben hast. Ich muss dann natürlich schon klipp und klar vorher sagen, jetzt soll halt dieser Elektromeister was machen und ich beschreibe, was er tun soll, und wir sind uns darüber einig, es wird genau über diese Position abgerechnet. Das heißt, das Vorhandensein seiner Position ergibt sich dann schnell. Nachdem die Frage aufgeworfen war, vielleicht auch eine kurze Antwort drauf. Ich persönlich bin auch kein Freund dieser angehängten Stundenlohnarbeiten. Ich halte die für völlig überflüssig und für falsch, wenn man sie reinpackt. Denn einerseits ist es eine große Gefahr, dass sie dann mit sehr kleinen Stundenansätzen gemacht werden, weil man will ja nur einen Preis erfahren. Wir haben beim letzten Mal über das Thema Mischkalkulation gesprochen. Genau sowas fördert Mischkalkulation, denn jemand, der dort 2 Stunden anbietet, der kann die durchaus schnell mal relativ teuer anbieten. Die wirken sich auf den Gesamtpreis kaum aus. Wenn dann nur 2 Stunden kommen, ja, was soll's? Wenn eine kommt, macht auch nichts. Wenn es aber dann 20 Stunden werden, dann habe ich richtig viel Geld verdient. Und wenn es 1.000 Stunden werden, umso besser. Das heißt, ich provoziere durch niedrige Ansätze und keine konkrete Vorgabe eigentlich überhöhte Preise. Und dann fahre ich als Auftraggeber viel besser. Wenn ich, wenn dann wirklich eine Nachtragssituation eintritt, tatsächlich über den Preis für den Nachtrag verhandle und dann bin ich jetzt wieder bei dir, Roman, dann ist es natürlich vernünftiger, ich verhandle den Preis der Leistung, die aussteht und diskutiere nicht, ob ich es jetzt auf Stundenbasis mache. Das muss dann schon was ganz, ja, entweder Banales oder was ganz Ausgefallenes sein, wo ich nicht in der Lage bin zu beschreiben, was eigentlich zu tun ist oder der Auftragnehmer sich gänzlich außerstande sieht, diesen Preis in irgendeiner Form zu kalkulieren. Und man dann sich so rantasten will, aber da hat der Auftraggeber natürlich immer noch auch ein ganz bequemes Mittel. Er kann natürlich die Leistung als solche erstmal anordnen und den Preis dann gegebenenfalls mit dem Auftragnehmer hinterher klären, wenn beide Parteien gesehen haben, wie lange es denn wirklich gedauert hat. Immer mit der Fragestellung, war die Zeit erforderlich? Aber jetzt haben wir sehr, sehr viele Themen gemischt. Vielleicht, Andreas, bringst du das Ganze wieder in die geordnete Bahn.
Ja, ich schaue mal der Ordnung halber einfach wieder in die VBB rein, da in Paragraph 15, weil noch ein paar, glaube ich, ganz wichtige Regelungen da drin enthalten sind, die man auch bei dem Thema Stundenlohnarbeiten nicht vergessen sollte. Zum einen steht mal drin in Paragraph 15 Absatz 3, dass dem Auftraggeber die Ausführung von Stundenlohnarbeiten schon vor Beginn anzuzeigen ist. Also es darf eigentlich nicht passieren, dass jetzt hier der Auftragnehmer von selbst schon mal loslegt, sondern er hat hier eine Anzeigepflicht. Also er muss darauf hinweisen, das Ganze läuft jetzt über Stundenlohn. Und wenn man dann weiterliest, dann stößt man auf ein Wort, das ja sowohl bei Vergabestellen als auch bei den Einheiten, die dann für die Vertragsdurchführung zuständig sind, sehr beliebt ist, nämlich der Begriff des Stundenlohnzettels. Das ist eine in der Praxis immer mal wieder auftauchende Problematik. Man steht am Ende einer Maßnahme und wühlt sich, ich kann mich da selbst lebhaft noch an einen Fall erinnern, und wühlt sich durch einen Stapel von Stundenlohnzetteln und schaut dann erstmal, wie man damit umzugehen hat. Ist da unterzeichnet worden? Was steht da genau drauf? Das ist damals, als ich diesen Fall mal bei mir liegen hatte, ein großes Ärgernis gewesen, weil das ein Wust, eine unübersichtliche Sammlung an Zetteln war und man am Ende gar nicht mehr genau wusste, was kann man damit eigentlich jetzt wirklich belegen oder beweisen. Roman, was sind da so die typischen Fehler, die man vielleicht macht, und wie sollte man es denn richtig machen, wenn man einen Stundenlohnzettel wirklich zugrunde legen möchte für eine Abrechnung?
Ja, ich möchte mal einen Schritt zurückgehen. Üblicherweise wäre ja der richtige Weg, wir haben den 2 Absatz 10 und der Bauleiter sagt, führe diese und jene Leistung als Stundenlohnarbeit aus. Der nächste Schritt ist dann, es steht unmittelbar bevor, 15 Absatz 3 Satz 1, ich Bauunternehmer zeige jetzt an, ich beginne. Was ist die Idee dahinter? Der Bauüberwacher soll daneben stehen, der soll kontrollieren können, ob das, was später im Stundenlohnzettel steht, auch dem tatsächlichen Aufwand entsprach. Denn in den Stundenlohnzettel wird jetzt aufgeschrieben, was macht der Monteur? Was braucht er dafür? Wie viele Stunden, welche Geräte, welche Stoffe, und reicht den dann ein? Und der muss jetzt nach 15 Absatz 3 Satz 3 nach 6 Tagen zurückgegeben werden. In der Zeit werden Einwände geäußert. Und sonst sagt Satz 5, gilt er als anerkannt. Und meine Erfahrung ist, Bauunternehmer lesen ganz gerne den Satz 5, machen irgendwas, schreiben irgendwelche Stundenlohnzettel. Satz 1 ist nicht so wichtig, 2 Absatz 10 ist auch nicht so wichtig und dokumentieren mit dem Stundenlohnzettel Aufwand für unfassbar viele Leistungen. Und diese Zettel werden dann dem Bauherrn rübergeschoben, ich hätte fast gesagt in Telefonbuchdicke, also in großer Anzahl, und man freut sich dann auf Bauunternehmerseite, wenn diese Einwendungen nicht innerhalb von 6 Tagen kommen und stellt sie dann in die Rechnung ein als Stundenlohnarbeiten. Und da kann ich einfach nur sagen, Punkt 1, solange keine Anordnung nach 2.10 vorlag, diese Leistungen als Stundenlohnleistungen zu erbringen, ist diese Anerkenntniswirkung vollkommen wurscht, hat nichts damit zu tun, dass die als Stundenlohnarbeiten abgerechnet werden. Und selbst wenn Stundenlohnzettel als anerkannt gelten, das ist vielleicht die Kehrseite des Ganzen, hat das allenfalls eine Beweiskraft, eine Belegkraft dafür, dass ein Monteur da war und das getan hat in der Zeit. Aber nicht, wie es abgerechnet wird. Das heißt, ich habe ganz klassisch den Fall schon erlebt, wir haben das abgelehnt und der Unternehmer hat seinen Stundenlohnzettel eingepackt und hat gesagt, gut, Dann schreibe ich 2.5, 2.6 Nachträge, also zusätzliche und geänderte Leistungen aus genau den Stundenzetteln. Die werden umgeschrieben. Unstreitig war, es war angeordnet, aber es war nicht unstreitig, ob es sich um Stundenlohnarbeiten handeln soll. Und der Unternehmer hat nicht darlegen können, dass es Stundenlohnarbeiten werden sollten.
Du hast jetzt ganz schön herausgearbeitet, dass es da eine große Parallele auch noch gibt in einem anderen Bereich, nämlich bei den Aufmaßen. Im Prinzip ist ja so ein Stundenlohnzettel nichts anderes als das Aufmaß einer persönlichen Leistung oder einer Arbeitsleistung einer Person. Und auch das führt gerne zu Streit, aber auch da ist es ja so, dass ein Aufmaß alleine belegt, dass eine Leistung erbracht ist, in welcher Größe eine Leistung erbracht ist, aber nicht festlegt, wie diese zu vergüten oder abzurechnen ist. Also es kann dann durchaus sein, dass eine Leistung, die aufgemessen wird, eigentlich in Anführungszeichen kostenlos ist, weil vielleicht gar keine Vergütungsposition dafür vorgesehen ist. Und es kann auch sein, dass in einem Aufmaß der Einfachheit halber irgendwelche LV-Positionen aufgeführt werden, damit man sich orientieren kann, worum geht es denn eigentlich, diese Zuordnung aber inhaltlich falsch ist und deswegen keine Wirkung hat. Und genauso läuft es ja hier auch bei den Stundenlohnzetteln. Ich muss immer die Frage stellen, ist überhaupt ein Anspruch da? Und wenn der Anspruch bejaht ist, dann mache ich mit diesen Stundenlohnzetteln weiter. Aber die Stundenlohnzettel begründen im Regelfall von sich aus gerade nicht den Anspruch, der auf andere Art und Weise hergestellt sein muss. Das ist, glaube ich, für die Auftraggeberseiten ein ganz wichtiger Punkt, um sich dann vielleicht manchmal auch vor unberechtigten Forderungen zu schützen.
Vielleicht noch abschließend eine kurze Frage einfach nur an euch beide. Was würdet ihr empfehlen? Sollten Stundenlohnarbeiten im Voraus vereinbart werden? Sollte da eine Regelung getroffen werden oder wirklich nur im Einzelfall, wenn es darauf ankommt, vorher sich dazu mit dem Auftragnehmer verständigen?
Ich wäre ganz radikal. Ich würde sagen, die brauche ich überhaupt nicht. Ich brauche sie auch im LV nicht. Auch Paragraph 7 Absatz 1 Nummer 4 VBA macht es zur absoluten Ausnahme. Und ich meine auch, ich brauche den Preis nicht, weil wenn ich keine Vereinbarung über den Preis habe, hilft mir 15 Absatz 1 Nummer 2 Satz 1 VBB. Dann schaue ich im Zweifel in die Kalkulation. Ich werde mich schon einigen. Ich finde einen Preis.
Dem würde ich mich ganz genauso anschließen, obwohl ich genau weiß, dass es genug Ingenieure auch auf Seiten der öffentlichen Auftraggeber gibt, die das komplett anders sehen und sagen, ohne diese Stundenlohnarbeiten geht es nicht. Mich überzeugt es aber auch nicht. Ich bin der festen Meinung, alle Leistungen können am Ende des Tages ja damit beschrieben werden, was eigentlich gebaut werden muss. Und ich kann es sowohl im LV als auch im Nachtrag eigentlich auch ohne Stundenlohnarbeiten. Und das schon aufgegriffene Thema, bitte keine angehängten Stundenlohnarbeiten aufnehmen mit ganz wenigen Stunden, weil das ist finanziell meistens das größte Desaster.
Und das war's für heute. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau-vergabe-recht.de. Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast@bau-vergabe-recht.de oder per WhatsApp Sprachnachricht an 089 21 555 882. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.
Bis bald.